Ja, ich möchte noch kurz beten, bevor wir die Predigt anfangen. Vater im Himmel, vielen Dank für dein Wort. Danke, dass du reden möchtest und hilf uns zu hören. Amen. Ich möchte mit euch heute Morgen Psalm 96 anschauen und am Anfang gemeinsam lesen. Wer mag, darf aufstehen. Wer mag, darf auch sitzen bleiben. Aber dass wir den Text einfach gemeinsam vorlesen. Psalm 96. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singe dem Herrn ganze Erde. Singt dem Herrn, preist seinen Namen. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit. Unter allen Völkern seine Wundertaten. Denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Furchtbar ist er über allen Göttern. Denn alle Götter der Völker sind Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht. Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Gebt dem Herrn, ihr Völkerstämme, gebt dem Herrn Ehre und Macht. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Opfer und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiliger Pracht. Erzittere vor ihm ganze Erde. Sagt unter den Nationen, der Herr ist König. Ja, fest steht die Welt. Sie wird nicht wanken. Er wird die Völker richten in Geradheit. Es freue sich der Himmel und es jauchze die Erde. Es brause das Meer und seine Fülle. Es frohlockt das Feld und alles, was darauf ist. Auch alle Bäume im Wald sollen jubeln vor dem Herrn. Denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Wahrheit. Der Psalm lässt sich leicht in vier Teile gliedern. Wir haben zwei Aufforderungen und dann zwei Begründungen, warum wir das tun sollen, wozu wir aufgefordert werden. Das Erste, was wir finden, die erste Aufforderung ist, singt dem Herrn. Und damit wir es auch wirklich verstehen, kommt es gleich dreimal vor. Singen. Wir werden aufgefordert, Gott zu singen. Wer singt denn alles gern? Viele. Aber ich kenne auch ein paar Leute, die nicht so gern singen. Und um ehrlich zu sein, mir geht es manchmal auch so. Aber es ist interessant, singen ist etwas Urmenschliches, Typisches. In allen Kulturen dieser Erde, zu allen Zeiten, hat man das Gefühl, haben Menschen gesungen. Manchmal, um Traurigkeit auszudrücken, Trauerlieder, manchmal Freude. Manchmal singt man bei der Arbeit. Gesang kann auch mal zum richtigen Event werden. Denken wir an so Popkonzerte heutzutage. Da gehen Tausende von Menschen nur, um Gesang zu hören. Singen ist irgendwie was Besonderes. Es ist anders als nur denken oder nur reden. Irgendwie ist der ganze Mensch stärker mit einbezogen, wenn wir singen. Wir können uns Dinge auch leichter merken, die als Lied verfasst sind. Und Gott hat uns in den Psalmen 150 Gebete und Lieder geschenkt. Da liegt ein großer Segen drin und ich hoffe, dass wir das heute auch ein bisschen entdecken. Denn ich merke bei mir selbst und vielleicht auch als Gemeinde, dass wir manchmal dazu neigen, das Singen nicht ganz so wichtig zu nehmen. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen als Füllprogramm. Wichtig ist die Predigt, das ist so das Zentrum vom Gottesdienst und man kann ja nicht 2 Stunden nur Predigt hören, also man muss die Zeit irgendwie füllen und deswegen singen wir ein bisschen davor, ein bisschen danach. Aber ich glaube, Gott sieht es ganz anders. Und auch dieser Psalm sieht es ganz anders. Das Singen ist nicht einfach Füllprogramm, weil wir sonst nicht wissen, was mit uns anzufangen. Singen ist was sehr Wichtiges. Aber wie gesagt, nicht jeder singt gerne. Warum nicht? Manchmal habe ich keine Lust. Manchmal vergesse ich es. Manchmal haben wir vielleicht auch falsche Ansprüche. Da sagt jemand, ich bin auch nicht musikalisch. Deswegen singe ich nicht gern. Es fällt mir schwer, irgendwie eine Melodie zu folgen, einen Ton zu halten. Kann auch sein, dass es einfach anstrengend ist. Wir sind es nicht mehr gewohnt. Die Stimme ist vielleicht nicht so kräftig. Also ich merke das sonntagmorgens, mir fällt es schwer zu singen. Meine Stimme ist nicht so geölt oder wie man es nennen möchte. Und irgendwie muss man tiefer Luft holen und es ist anstrengend. Dann kommt auch noch dazu, dass meine Stimme so irgendwie ein bisschen zu tief ist. Also ich komme nicht ganz hoch und dann eine Oktave tiefer singen klappt auch nicht, weil dann komme ich nicht ganz runter. Das heißt, meine Stimmlage ist meistens irgendwie zwischen den Melodien. Und dann brummel ich halt irgendwas dahin. Und das ist auch nicht schön. Und deswegen singe ich manchmal gar nicht gern. Und bin froh, wenn ich eine Gitarre spielen kann. Und ihr dürft alle singen, dann habe ich was zu tun. Aber ich glaube, in den Psalmen war das nie so gedacht. Wenn der Psalmist von Singen spricht, dann meint er, glaube ich, was ganz anderes als wir in der westlichen Kultur, in der Zeit, wo wir leben, wo die Melodie so nur eine vordergründige Rolle spielt. Gesang damals war wohl hauptsächlich so eine Art Sprechgesang. Da musste man auch nicht besonders musikalisch sein. Man muss nicht Mariah Carey sein und 5 Oktaven singen können, um einen Psalm zu singen. Es reicht, wenn wir einfach unsere Stimme mit einbringen und die Worte formulieren. Das hört Gott. Das gefällt ihm. Dann kann es auch mal sein, dass wir Mühe haben mit Gesang, mit Singen, weil wir es vielleicht zu ehrlich meinen. Kennt ihr das auch? Da kommt irgend so ein Lied von, oh Herr, wir lieben dich, und du denkst, ja, mein Herz, ich kenne mein Herz. Natürlich liebe ich ihn irgendwie, aber nicht wirklich. Es kommt mir fast falsch vor, das so zu singen. Aber man kann es auch mit der Ehrlichkeit übertreiben. Als junger Mann war ich sehr, sehr ehrlich und auch ein bisschen dumm. Und in der Verlobungszeit habe ich Gabi erklärt, ich kann dich nicht lieben. Sehr schlau. Bei ihr ist angekommen, ich mag dich nicht. Was ich gemeint habe ist, ich weiß, was eigentlich der Anspruch wäre, für eine echte Liebe, und das kann ich nicht erfüllen. Aber das hat sie ja gar nicht von mir erwartet. Sie wollte nur wissen, magst du mich mehr als alle anderen Mädchen hier? Willst du dein Leben mit mir verbringen? Das reicht vollkommen, dann kannst du sagen, ich hab dich lieb. Und so ist es auch, wenn wir geistliche Lieder singen. Natürlich, es wird nie 100% sein, aber das spielt für Gott überhaupt keine Rolle. Er will einfach hören, magst du mich? Willst du dich mit mir verbinden? Oder rennst du anderen hinterher? Das kann uns befreien. Und es ist gut, wenn wir singen. Ich glaube, da liegt viel Segen darin. Unser eigenes Herz wird gestärkt, wenn wir singen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass es manchmal einfach anders wirkt für einen selbst, wenn man die Dinge laut sagt oder singt. Ich kann leise für mich still beten, ich kann leise meine Bibel lesen. Aber ich merke es, wenn ich dann mal einen Text laut vorlese. Er wirkt auf mich selbst schon ganz anders. Auf einmal, weiß ich, ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, ihr wisst, was damit gemeint ist. Irgendwie sind wir als ganzer Mensch beteiligt. Ne? Die Lunge ist dabei, die Stimmbänder, der Kopf, man ist ganz anders bei der Sache. Und es ist ein Riesensegen, wenn wir gemeinsam singen. Das drückt etwas von Gemeinschaft aus. Auch da manchmal Es ist einfach schön und gut und tröstlich, wenn wir irgendwo sind und wir hören die Stimmen der Geschwister um uns herum. Manchmal finden wir selbst nicht die Kraft zu singen, aber dann singen die anderen und wir können im Herzen dann einfach mitgehen. Gemeinsamer Gesang ist auch ein Zeugnis für die Wahrheit, ein Zeichen von Einheit. Wenn wir gemeinsam ein Lied singen, dann kann jeder Einzelne hier in gleicher Weise beteiligt sein und spricht diese Wahrheit aus, die wir festhalten wollen. Während der Predigt redet einer. Und wenn wir durch die Reihen gehen, manche hören zu, manche vielleicht nicht, stellen auf Durchzug, manche sind einverstanden, manche sagen vielleicht, nee, das stimmt gar nicht. Aber wenn wir singen, dann ist jeder gleichermaßen beteiligt, die Wahrheit zu verkünden. Und der Gesang von dem Prediger oder von dem Pastor ist nicht wertvoller oder wichtiger als der Gesang von jedem anderen. Es ist schon was Besonderes, wenn wir gemeinsam singen. Da kommt was ganz Neues zum Ausdruck, eine Einheit. Ich glaube, es ist kein Zufall und ich denke, das ist auch ein Grund, warum Paulus auch Gesang in der Gemeinde wichtig war. Kolosser 3, 16, da sagt er, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Singt Gott in euren Herzen in Gnade. Singen ist wichtig. Für den Psalmisten, Paulus, für Gott, ich hoffe auch für uns. Ich hoffe, wir nehmen das ernst, dass es echt eine Chance ist, wenn wir zusammenkommen. Und es ist auch etwas, was man lernen kann. Vielleicht als kleine Challenge oder Hausaufgabe mal ausprobieren, ein Lied nehmen und diese Woche jeden Morgen das Lied mal zu singen. Einmal, zweimal, so oft du willst. Und gucken, prägt dich das in irgendeiner Weise, bewirkt das was? Die ganzen Leute, die gerne singen, die kennen das. Für die ist es nichts Neues, aber ich meine einfach die anderen von uns, die uns schwer tun mit Singen. Einfach mal ausprobieren. Und wenn man nicht weiß, was man singen möchte, Resi hat es schon im Gebet angedeutet, aus Offenbarung 5. Ich habe kleine Zettelchen gemacht. Es gibt das Lied »Würdig das Lamm«. Sehr einfache Melodie, wir werden auch am Ende vom Gottesdienst singen. Das kann man dann nehmen, das ist ein einfaches Lied zum Üben, für den Einstieg, auch für die Nicht-Musikalischen. Und was sollen wir singen? Ein neues Lied. Es ist manchmal gut, die alten Lieder zu singen. Es gibt Stabilität, erinnert uns an die Geschichte, es gibt uns Orientierung. Alte Lieder sind sehr wertvoll. Auch in den Psalmen finden wir alte Lieder, in Anführungsstrichen, wo die Geschichte Israels immer wieder erzählt wird. Aber es gibt auch sowas wie ein neues Lied. Wir können nicht nur von der Vergangenheit leben. Gott möchte, dass wir auch jetzt in der Gegenwart leben mit ihm. Dieser Psalm hat auch einen Anlass, von dem wir lesen können, wo dieser Psalm gesungen wurde. Und zwar 1. Chroniker, Kapitel 16. Da wird die Geschichte erzählt von der Überführung der Bundeslade nach Jerusalem. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, David hat Jerusalem eingenommen und hat das zu seiner Hauptstadt gemacht. Da wohnt der König, da herrscht der König. Aber das war ihm nicht genug. Er wollte, dass Gott auch da wohnt, in der Bundeslade. Das ist der Ort, wo Gott gesagt hat, hier möchte ich wohnen unter euch. David hat verstanden, es reicht nicht allein, dass ich König bin und herrsche, sondern es gibt einen anderen König, einen größeren König. Ich herrsche nur an seiner Stelle, in seinem Auftrag. Und dieser König zieht jetzt nach Jerusalem ein. Das ist für David was Großartiges. Und deswegen gibt es ein Lied, ein neues Lied. Wenn Gott uns Neues schenkt, dann ist es eine Gelegenheit auch, das zu besingen, in Worte zu fassen, in einem Lied. Vielleicht wäre das auch eine kleine Hausaufgabe oder ein Challenge. Ganz einfach, Worte aufzuschreiben und vielleicht mal einfach als Sprechgesang, mal vor Gott einfach das zu formulieren. Das hast du gerade getan. Das ist wunderbar. Ich bete dich dafür an. Ich merke gerade, da fehlt ein Punkt. Kein Problem. Aber es gibt, um das Singen weiter zu erklären, auch eine weitere Aufforderung. Und das ist dann in Vers 2. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Und Vers 3. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit. Im Hebräischen, in der Dichtung, ist Parallelismus ein Stilmittel. Eine Sache wird beschrieben, daneben wird eine andere Sache parallel dazu beschrieben und die zwei Dinge beleuchten sich gegenseitig. Und so passt es auch hier, das, was am Anfang als Aufforderung dient, singt, 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 dreimal, wird hier weiter erklärt durch diese Parallele. Verkündet, erzählt. Und das ist spannend. Denn in der griechischen Übersetzung, in der Septuaginta, wird das Wort hier euangelisteste, glaube ich, Entschuldigung Kinder, verwendet. Da steckt Evangelisieren, Evangelium steckt dahinter. Also das, unser Wort Evangelisation wird davon abgeleitet. Den Völkern die Wundertaten Gottes zu erzählen. Im Gesang ist Evangelisation. Seine Art zu evangelisieren. Die frohe Botschaft weiterzugeben, dass Gott Heil gebracht hat. Finde ich sehr ermutigend und schön. Evangelisation und der Missionsbefehl sind nicht erst im Neuen Testament gekommen. Schon immer wollte Gott, dass die ganze Erde, alle Menschen erkennen, wie groß er ist. Es erinnert nicht nur an Matthäus 28, sondern vor allem an Markus 16, wo Jesus sagt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Singt dem Herrn, so die Aufforderung in Psalm 96. Dabei verkünden wir sein Evangelium. Warum sollen wir singen? Warum sollen wir verkünden? Das finden wir dann in den Versen ab Vers 4. Weil Gott groß ist. Wie wird er beschrieben? Größe, Majestät, Pracht, Stärke und Herrlichkeit. So ist Gott. Und weil er so ist, sollen wir singen. Man kann sagen, das ist Anbetung. Anbetung ist es, wenn wir Gottes Wesen betrachten und staunen. Anbetung ist ein bisschen anders als Dank. Beim Danken schauen wir hauptsächlich auf die Gaben, die Gott schenkt. Und wir sagen ihm Dank dafür. Auch das fällt uns häufig nicht leicht. Aber Anbetung ist, finde ich, manchmal noch schwieriger. Das ist nämlich, dass wir an den Gaben vorbeischauen und gucken, wer dahinter steckt. Man kann die zwei Sachen natürlich nicht ganz voneinander trennen, weil woher wollen wir was über Gottes Charakter erfahren, wenn er nichts tut? Und wenn er was tut, was gut ist und wir dankbar sind, dann ist es ja ein Hinweis dafür, dass er gut ist. Also die zwei Sachen gehören schon zusammen. Und trotzdem ist es ein, denke ich, ein nützlicher Unterschied, darauf hinzuweisen, es gibt wirklich auch diesen Blick hinter den Gaben zu dem Geber. Und ich habe den Eindruck, wenn ich die Bibel lese, dass das irgendwo schon vielleicht die höchste Freude ist oder das Höchste, was Menschen erreichen können, wenn sie einfach Gott betrachten und alles andere ein Stück weit vergessen und von ihm einfach gepackt und fasziniert sind. Erinnert uns vielleicht an Mose, der 40 Tage auf dem Berg Sinai war. Einfach 40 Tage in der Gegenwart Gottes, das hat sonst nichts anderes gebraucht anscheinend. Und immer wenn er in der Gegenwart Gottes war und rauskam, hat sein Gesicht geleuchtet. Und das erinnert an Psalm 73 von Asaf. Asaf schaut auf die Welt und merkt, boah, das ist ja vieles läuft gründlich schief. Das ist so viel Ungerechtigkeit, so viel Chaos. Aber dann geht er ins Heiligtum und bedenkt das Ende. Und er schaut auf Gott und auf einmal kann er dann sagen, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Da hat jemand irgendwo diesen Blick bekommen auf Gottes Wesen und ist so davon berührt worden, dass er alles andere vergessen konnte. Das finde ich sehr beeindruckend. Das muss ich sagen, ist etwas, was mir nicht leicht fällt. Aber singen kann uns helfen, dahin zu kommen. Das ist eine Möglichkeit, in Gottes Gegenwart einzutreten. Wir sollen singen, weil Gott so groß ist. Und das Singen öffnet uns den Weg in seine Gegenwart und öffnet uns die Augen für sein Wesen. Gott betrachten, ihm zujubeln, ihn anbeten. Gäbe es nicht Alternativen? Muss es denn Yahweh sein? Der Psalmist sagt, ja, es muss Yahweh sein. Es gibt keinen anderen Gott. Alle anderen Götter sind Nichtse. Und hier ist ein Wortspiel im Hebräischen. Alle anderen Elohim sind Elilil. Sind Nichtse. Gott, der Schöpfer, ist derjenige, der macht, Dinge tut. Die Götzen, die werden gemacht von Menschen. Jesaja 40 wird das so beschrieben. Ein Mensch nimmt ein Stück Holz, schnitzt es zurecht, stellt es hin und betet es dann als sein Gott an. Ganz anders Yahweh. Er hat Himmel und Erde erschaffen. Ein lebendiger Gott. Deswegen gibt es keine Alternativen. Man kann nur ihn anbeten. Heute gibt es viele Götzen. Geld. Man denkt, wenn wir nur genug Geld haben, sind wir die sorgenlos. Geld kann uns absichern, kann für uns sorgen. Vielleicht auch die Wissenschaft. Wenn wir nur genug forschen, werden wir Lösungen für alle Probleme finden. Oder auch vielleicht die Vorstellung, im Kern sind doch alle Religionen das Gleiche. Der Psalmist hier sagt, nein, es gibt einen Gott, das ist der Schöpfergott. Und alles andere ist letztendlich nichts. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er ist groß, großartig und er allein ist Gott. Und dann kommen wir zu der zweiten Aufforderung in diesem Psalm. Und nochmal wird ein bisschen erklärt, worum es geht beim Singen. Diesmal ist die Formulierung gebt. Dreimal wieder, dass wir es nicht einfach überlesen. Dreimal gebt, gebt, gebt. Was? Ehre und Macht? Und das ist auch so eine Sache, wo man sich fragt, braucht Gott meine Anerkennung? Was kann ich ihm geben? Braucht er Lob von uns? Ehre und Macht von uns? Hat er nicht genug? Gott ist doch allgenügsam, so groß wie er ist. Wir können ihn doch nicht größer machen. Es ist ein Wunder. Die Bibel, die Psalmen, sie sagen, wir können Gott was geben. Wir können zu seiner Ehre beitragen, indem wir das formulieren, ausdrücken, singen. Wenn wir uns an ihm wenden im Vertrauen, dann ehren wir ihn. Und wenn wir ihn nicht loben, dann bleibt irgendwo eine Lücke. Da fehlt was. Denn ihm gebührt Ehre. Es steht ihm zu. Er verdient es. Es ist ein spannender Gedanke, dass unser Lob heute Morgen, wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihm singen, dass das irgendwas tatsächlich ganz real in der geistlichen Welt, in der Welt um uns herum bewirkt, verändert. Irgendwas dazu gibt, was nicht da ist, wenn wir es nicht tun. Es ist nicht egal, ob wir Gott loben. Bedeutet nicht, dass Gott abhängig ist von uns. Wir denken da an Jesus, der beim Einzug nach Jerusalem, ne, die Menschen jubeln ihm zu, die Pharisäer sagen, das ist nicht rechtens, sag ihnen, dass sie aufhören sollen. Und dann sagt er was? Er sagt, wenn sie schweigen, werden die Steine rufen. Das ist immer so schwierig zu fassen. Ne? Auf der einen Seite, wir können Gott was geben durch Anbetung, was er irgendwie nicht hat, wenn wir es nicht tun. Also das ist eine Lücke. Also es ist wirklich etwas Reales, Echtes, was wir geben können. Und gleichzeitig braucht er uns gar nicht. Und wenn wir es nicht tun, kann er dafür sorgen, dass er von woanders Ehre bekommt. Aber die Einladung geht ja an uns und nicht an die Steine heute Morgen. Wir sollen singen. Wir sollen Gott Ehre geben. Das freut ihn. Das bewirkt irgendwas Gutes. Das ist wertvoll in seinen Augen. Und wie? In welcher Haltung? Heiligkeit und Ehrfurcht. Es gibt Psalmen, wo vielleicht Freude mehr im Vordergrund steht. Es gibt verschiedene Stimmungen, alles gut. Aber hier heute Morgen, dieser Psalm sagt in Ehrfurcht und in Heiligkeit. Es wird manchmal kritisiert, dass Lobpreis heutzutage oft oberflächlich ist, dass Gott oder Jesus unser großer Kumpel ist und nicht Ehrfurcht da ist. Und ich glaube, da ist auch ein Stück weit was dran. Ich glaube, es war nicht immer so. Es gab Zeiten, da haben die Menschen wirklich vor Gott gezittert. Ich muss an Luther denken. Der war gequält, weil er sich gefragt hat, wie werde ich vor einem gerechten und zornigen Gott im Gericht bestehen können? Ich habe keine Ahnung. Das hat ihn gequält. Und auch die Puritaner sind bekannt dafür, dass sie Ehrfurcht vor Gott hatten. Wir haben ja Offenbarung gelesen mit Ralf. Was passiert, wenn wir wirklich Jesus in unverhüllter Herrlichkeit sehen würden, jetzt? Wir würden wie tot hinfallen, denke ich. Das wird allen von uns so gehen. Das ist Ehrfurcht. Und so dürfen wir auch, wenn wir singen, gleichzeitig auch ehrfürchtig sein, vor ihm zittern. Nicht aus Angst, dass wir bestraft werden, aber einfach in dem Bewusstsein, er ist unendlich groß und mächtig und stark und heilig. Und warum sollen wir ihm Ehre geben? Der letzte Abschnitt finden wir noch in den Versen 10 bis 13. Das wird erklärt, die Begründung dafür, dass wir Gott Ehre geben sollen. Weil er der König ist und weil er kommt. Auch wiederkommt. Der Herr ist König. Schon hier wieder sowas, das fällt uns ein bisschen schwer. Ich glaube, wir sind nicht so begeistert, wenn wir das hören. Für uns ist Demokratie das Beste, was es gibt. Und Monarchie ist schlecht oder im besten Fall albern. So die British Royals, die haben keine richtige Funktion. Das ist irgendwie sentimental, das ist hübsch anzusehen, aber es ist nicht wichtig. Und es ist auch verständlich. Es gibt einen Grund, warum wir Demokratie haben. Weil wir den Menschen nicht trauen. Weil der Mensch sündig ist. Und wir wissen, wenn ein Mensch, ein König, alle Macht hat, dann ist Tür und Tor für Missbrauch eröffnet. Aber was wäre, wenn es einen guten König gäbe? Einen richtig guten. Der von Herzen es immer nur gut meint und allmächtig ist und es auch umsetzen kann. Das wäre wiederum gar nicht so schlecht. Das wäre ein Segen. Gott ist dieser König. Jahwe ist der König. Die ganze Erde, die Schöpfung gehört ihm. Er hält sie fest und trägt sie. Und auch alle Nationen. Wir haben gesehen, er ist groß. Er hat Pracht und Stärke, Herrlichkeit. Er ist ein guter König. Und weil Gott so ist, hat der Psalmist Hoffnung. Und wir brauchen Hoffnung, wenn wir singen wollen. Es macht wirklich den Unterschied aus, wie wir singen, ob wir Hoffnung haben oder nicht. Es ist interessant, im Krankenhaus manchmal zu beobachten, wie Menschen mit einer Krebsdiagnose umgehen. Es gibt Leute, die das gleich so als Todesurteil sehen und ein Stück weit aufgeben und sagen, gut, dann möchte ich jetzt einfach heim und in Ruhe sterben. Keine Hoffnung. Resigniert, aufgegeben. Aber wenn sie lang genug bleiben, dass wir mit ihnen reden können und zum Beispiel erklären, also man kann es operieren, die Chancen auf Heilung sind so und so, gar nicht so schlecht. Man kann notfalls noch nachbestrahlen und so weiter. Und auf einmal geht denen ein Licht auf und sie merken, ah, okay, es gibt Hoffnung. Vielleicht darf ich noch 20 Jahre leben. Das verändert die. Plötzlich sind sie auch bereit, Dinge auf sich zu nehmen, Dinge anzugehen. Wir brauchen Hoffnung. Ohne Hoffnung können wir gar nicht leben. Erst recht nicht singen. Der Psalmist hat Hoffnung. Dabei ist das Leben auch geistlich nicht einfach. Jeder Glaubensheld im Alten Testament hat Probleme gehabt. Egal ob Noah, Abraham, David oder irgendein Prophet, keiner hat ein leichtes Leben. Auch das Volk Israel. Bedrängnis, Exil, die dunkle Zeit. Was hielt sie am Leben? Die Hoffnung, dass es aber damit nicht das letzte Wort ist. Die Hoffnung, dass es anders wird. Der König wird kommen. Und auch wir brauchen diese Hoffnung. Manchmal sind wir müde, enttäuscht, entmutigt. Vielleicht investieren wir über Jahre in gewisse Dinge und haben den Eindruck, es passiert ja gar nichts. Was schenkt uns die Kraft, weiterzumachen oder vielleicht sogar dabei zu singen, fröhlich zu singen? Hoffnung. Es gibt einen König, der herrscht und er kommt. Und dann wird er richten in Gerechtigkeit und in Wahrheit. Und das ist etwas, was allen Menschen unheimlich viel Trost spendet, die ungerecht leiden. Es wird Gerechtigkeit geben. Zur Herrschaft des Königs gehört Gericht. Der König war die oberste richterliche Instanz im Land. Andererseits ist es auch erschreckend. Wenn der König kommt und richtet und gerecht richtet und in Wahrheit richtet, nicht mehr irgendwelche Täuschungen, die heute noch vielleicht irgendwie die Menschen täuschen können, wo Menschen irgendwie schummeln und irgendwie durchkommen, dann gilt es auch für mich und für uns. Und das ist wiederum bedrohlich. Es ist interessant, dieser Psalm löst diese Spannung nicht auf. Es endet mit dieser Hoffnung, obwohl gar nicht so recht klar ist, wie kann das eine echte Hoffnung sein, wenn Gott kommt zum Gericht. Aber das Neue Testament löst diese Spannung auf. Wir kennen die Lösung. Wir wissen, wer der König ist. Er ist gekommen. Jesus ist gekommen. Nur wurde er abgelehnt und gekreuzigt. Er ist gestorben. Aber er ist auferstanden und Petrus erklärt es in Apostelgeschichte 2 in der Pfingstpredigt. Die Tatsache, dass er auferweckt wurde, ist der Beweis dafür, dass er der König ist, der ewig herrschen wird, weil er kann jetzt nicht mehr sterben. Und in Offenbarung lesen wir von der Throngemeinschaft des Herrn Jesus mit dem Vater. Er ist der König, er herrscht. Er herrscht und ist auch der Richter. Er hält Gericht in Gerechtigkeit und in Wahrheit. Und wenn wir an ihn glauben dürfen, dann schenkt er uns seine Gerechtigkeit. Und er wird unsere Wahrheit, unsere Wahrhaftigkeit. Er hat nicht nur Wahrheit gebracht, sondern auch Gnade. Und das ist das, was diesen Psalm dann letztendlich zum Ziel führt. Wem Besseres könnte man das Weltengericht anvertrauen? Als dem Lamm. Er darf die Siegel öffnen. Es braucht den König. Und so lesen wir in Offenbarung 5, einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids. Das ist der messianische König. Er ist würdig, das Buch zu öffnen, das Gericht Gottes zu vollbringen. Aber dieser König ist nicht nur Löwe, sondern er ist auch das Lamm. Und sie singen ihm ein neues Lied. Ein neues Lied, Psalm 96, singt dem Herrn ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Warum? Weil es sich selbst geopfert hat. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation. Psalm 96, die ganzen Nationen sollen hören, wie groß Gott ist. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Davon lohnt es sich zu singen. Und das wollen wir jetzt auch tun. Zwei Lieder zusammen singen.